Teil 3 unserer Predigtreihe zum Leben Josefs, eine Geschichte, die viele von euch kennen aus dem Alten Testament. Und wir haben diese Predigtreihe genannt, das Evangelium nach Josef, weil wir versuchen herauszuarbeiten, wie das Evangelium der Gnade Gottes schon im Alten Testament wirksam ist. Dass wir das Evangelium der Gnade Gottes schon im Alten Testament finden. Und wir haben uns eine ganz spezielle Frage gestellt, so im Laufe der letzten Wochen, immer wieder die Frage, wie hilft uns das Evangelium der Gnade Gottes mit unterschiedlichsten Situationen in unserem Leben umzugehen? Wie hilft uns die Gnade Gottes in unterschiedlichsten Situationen in unserem Alltag? Vor 2 Wochen haben wir uns beschäftigt mit der Situation des Leides, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen. Wie hilft uns das Evangelium in diesen Situationen, wo wir denken, hey, Gott hat mich scheinbar vergessen? Letzte Woche ging es um das Thema Versuchungen. Wie hilft uns das Evangelium in den Versuchungen unseres Lebens? Und heute ist die Frage, wie hilft uns die Gnade Gottes in Situationen, wo Gott uns segnet, wo Gott uns Erfolg schenkt? Ja, also wie gehen wir als Menschen, die aus der Gnade Gottes heraus leben, mit Segen und mit Erfolg um? Manche sagen jetzt, hey, mit Erfolg umgehen und so, das ist doch kein Problem. Ja? Das kann jeder. Das ist eine einfache Übung. Ne? Wenn was Positives passiert, ist doch kein Problem. Ich glaube, dass es relativ schwierig ist, gesund und richtig und gut mit Segen und Erfolg umzugehen. Und das ist so der große Background heute der Predigt. Wir schauen uns kurz an, wie ist die Situation im Leben Josefs. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Er wird verkauft nach Ägypten, landet dort im Gefängnis und im Gefängnis tut er sich hervor als Traumdeuter, als jemand, der von Gott die besondere Gabe hat, Träume zu deuten. Und irgendwann kommt der Pharao in Ägypten in die Situation, dass er ein bisschen Schwierigkeiten hat mit seinen eigenen Träumen, weil er nicht versteht, was in diesen Träumen irgendwie vor sich geht und wie er die zu interpretieren hat. Und er holt die ganzen großen, weisen Männer des Landes in seinen Palast und die kriegen es alle nicht gebacken und können ihm nicht sagen, hey, was bedeuten diese Träume? Und dann erinnert sich irgendjemand an Josef und er wird aus dem Gefängnis geholt und er ist tatsächlich durch die Gnade Gottes in der Lage, diese Träume auszulegen, dem Pharao zu erklären, was er dort geträumt hat. Und die Reaktion ist, dass der Pharao ihn zum zweitmächtigsten Mann im Land macht. Ganz viel Erfolg, Josef kommt ganz oben an und die Frage ist, wie geht man mit diesem Erfolg um? Wie geht Josef mit diesem Erfolg um und was können wir daraus lernen? Also wir nehmen diese Geschichte, die wir vorhin gehört haben von Josef, als Ausgangspunkt. Ich werde heute aber zum Thema Segen auch das ein oder andere Zusätzliche sagen, das nicht so direkt im Text vorkommt. Über 3 Dinge zum Thema Segen möchte ich mit euch nachdenken, nämlich erstens über die Gefahren des Segens, zweitens über die Unverdienbarkeit des Segens und drittens über den Zweck des Segens. Ihr habt die Gliederung auch in diesem Einlegeblatt in eurem Programmheft zum Mitschreiben. 3 Aspekte des Segens. Erstens die Gefahren des Segens, die sollen uns wachsamer machen. Dann die Unverdienbarkeit des Segens, das Ganze soll uns dankbarer machen. Und drittens der Zweck des Segens, der soll uns großzügiger machen. Das sind so die großen Linien, denen wir uns widmen. 2 Gefahren möchte ich hervorheben und mit euch bedenken zum Thema Segen. Gefahr Nummer 1 besteht darin, dass wir Segen und Erfolg zu einem Götzen machen in unserem Leben. Das ist eine echte Gefahr, dass wir Segen und Erfolg zum Allerwichtigsten machen in unserem Leben. Und ein Götze wird Segen und Erfolg dann, wenn wir unseren ganzen Wert, unsere ganze Identität am Erfolg unseres Lebens bemessen. Wenn unser Wert, unser Selbstwertgefühl, das, was wir sind, davon abhängt, wie viel Erfolg und wie viel Segen sichtbar wird in unserem Leben. Und wir leben in einer Kultur, die uns das ständig vermittelt. Ist uns vielleicht nicht so bewusst, aber das ist das, was wir täglich aufnehmen. Ja, das ist eine Botschaft, die ist latent da, in allem, was wir aufnehmen, nämlich du bist abhängig, dein Wert ist davon abhängig von dem, was du leistest, von dem, was an Erfolg sichtbar wird in deinem Leben. Das ist die Botschaft, die wir aufnehmen, bewusst oder unbewusst. Und eine Person des öffentlichen Lebens, die das mal vor ein paar Jahren sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, ist Madonna. Ja, die meisten von euch werden sie in irgendeiner Form kennen. Nicht alle werden sie lieben, aber das macht nichts. Madonna hat in einem Interview vor ein paar Jahren Folgendes gesagt. Ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für etwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig zu sein. Das wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an, sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Ich schätze die Ehrlichkeit von Madonna sehr, aber was sie hier zum Ausdruck bringt, ist, mein Selbstwertgefühl hängt von meinem Erfolg ab. Hängt davon ab, ob ich zweitklassig oder erstklassig bin. Und die Tragik, die hier zum Ausdruck kommt, ist, obwohl sie so berühmt ist, berühmter als wir alle, erfolgreicher als wir alle, kämpft sie den täglichen Kampf, diesen Erfolg immer und immer wieder zu wiederholen. Denn wenn er ausbleibt, ist es gleichbedeutend mit einem Gefühl der Wertlosigkeit. Nur wenn Segen in ihrem Leben sichtbar wird, und zwar Segen, so wie sie ihn definiert, nur dann fühlt sie sich wertvoll und nur dann hat sie das Gefühl, dass ihr Leben in irgendeiner Form Sinn macht. Und ich glaube, dass viele von uns mit demselben Problem zu kämpfen haben. Viele von uns in der Gefahr stehen, in der echten Gefahr stehen, den eigenen Wert und die eigene Identität daran festzumachen, was an Erfolgen sichtbar wird in eurem Leben. Beruflicher Erfolg, Erfolg im Studium, Erfolg in der Schule, Erfolg im Sport, sind das die Dinge, die euch definieren? Wenn ihr ehrlich zu euch selber seid, sind das die Dinge, die euch ein Gefühl des Wertes geben, wenn ihr abends ins Bett geht? Wenn Segen sichtbar war, wenn Erfolg sichtbar war in eurer Lebenssituation, ist es das, was euch definiert? Viele von euch sind Eltern. Und Eltern stehen in der besonderen Gefahr, ihren eigenen Wert am Erfolg ihrer Kinder festzumachen. Das ist aber nur ein Verschieben des Problems. Ja? Eltern stehen in der Gefahr, ihren eigenen Wert daran zu bemessen, wie erfolgreich ihre Kinder sind. Beziehungsweise, wie erfolgreich ihre eigene Erziehung ist oder war. Wie viel Segensspuren sie durch ihre prägende Erziehung im Leben ihrer Kinder hinterlassen haben. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht unseren Hoffnungen und Vorstellungen entspricht, dann kriegen wir ein Problem mit unserem Selbstwertgefühl, mit unserer Identität, wenn es im Leben der Kinder nicht so läuft, wie wir uns das erhofft haben. Seht ihr, wenn Segen und Erfolg zu einem Götzen wird in unserem Leben, dann leben wir mit der latenten Angst, unser Wert könnte den Bach runtergehen. Warum? Weil immer die Frage ist, wird der Erfolg morgen noch da sein, wird er übermorgen noch da sein, wird er nächste Woche noch da sein. Diese ständige Angst, wenn der Erfolg mal weg ist, wenn der Segen mal nicht so sichtbar ist, dann bricht alles weg. Und dann ende ich in einem See von Wertlosigkeit. Das ist die erste Gefahr. Und ich glaube, dass sie präsent ist und real ist in vielen von euch. Zweite Gefahr besteht darin, dass wir eine falsche Erwartung im Blick auf Segen an den Tag legen. Manche von uns haben bewusst oder unbewusst eine falsche Erwartung im Blick auf Segen. Manche denken, Gottes Hauptaufgabe ist es, uns zu segnen, uns unsere Wünsche zu erfüllen, unsere Probleme zu lösen und uns glücklich zu machen. Viele denken, das ist die Hauptaufgabe Gottes. Und der kroatische Autor Miroslav Volf sagt, hinter dieser Vorstellung steckt ein falsches Gottesbild. Hinter dieser Vorstellung steckt das Gottesbild, dass wir denken, Gott ist so eine Art Weihnachtsmann. So ein überdimensionierter himmlischer Weihnachtsmann, dessen Aufgabe es ist, uns zu beschenken. Ja, weil ein Weihnachtsmann, der hat nichts anderes zu tun, als Geschenke zu verteilen. Wenn ihr mit euren Kindern irgendwie in der Adventszeit in ein Kaufhaus geht oder in ein Einkaufszentrum oder irgendwas und dann rennen da diese roten, weißen, bärtigen Weihnachtsmänner rum, dann wissen die Kinder sofort, okay, da gibt es jetzt ein Geschenk. Ja? Manchmal ein kleines, aber dazu ist der Typ da, ja? In der Zeit vor Weihnachten. Deswegen rennt er hier rum, um mich zu beschenken. Und jetzt übertragen wir das auf Gott und haben das Gefühl, naja, wenn Gott der himmlische Weihnachtsmann ist, dann ist er doch dazu da, um mich zu segnen, um mir was zu geben, um mich zu beschenken, um meine Probleme zu lösen, um mir meine Wünsche zu erfüllen. Aber das ist eine falsche Erwartung, das ist eine falsche Annahme zu denken, Gott wäre sozusagen gezwungen, uns zu segnen, weil es ja sein Job ist. Die Gefahr hier ist folgende. Die Gefahr ist die, dass wir so fixiert sind auf Gott als den himmlischen Weihnachtsmann, dass wir denken, okay, die Geschenke, die er uns gibt, die sind wichtig. Und diese Geschenke werden uns wichtiger als Gott selbst. Wir fangen an, die Gaben, die Gott uns gibt, mehr zu lieben als Gott selbst. Und auch das könnt ihr wieder bei Kindern ablesen. Denen ist irgendwann völlig egal, was mit diesem Weihnachtsmann ist. Der ist jedes Mal rot und hat jedes Mal einen Bart und ist jedes Mal irgendwie, ja. Irgendwann ist ihnen der Weihnachtsmann egal. Das Geschenk wollen sie noch einsacken, ja. Aber der Weihnachtsmann, der ist nicht mehr so faszinierend. Der interessiert irgendwann nicht mehr. Der ist nur Mittel zum Zweck. Und genauso passiert es uns im Blick auf Gott. Wir sind dann fixiert auf den Segen, den er uns gibt, aber nicht mehr auf ihn selbst, auf sein Wesen, auf ihn als dreieinige Person. Aber Jesus sagt uns, dass unsere Erfüllung darin besteht, dass wir Gott selbst lieben. Matthäus 22, 37, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit unserem ganzen Sein und Verstand sollen wir Gott selbst lieben. Jesus sagt nicht, wir sollen das lieben, was Gott uns gibt, sondern wir sollen Gott selbst lieben. Und die Gefahr ist, dass wir so fixiert sind auf den göttlichen Segen, dass wir nicht mehr fixiert sind auf Gott selbst. Das ist die zweite große Gefahr. Und natürlich will Gott uns segnen. Deshalb bitten wir ihn um seinen Segen am Ende des Gottesdienstes. Gott will segnen. Aber es ist nicht Gottes Aufgabe, so dass er gezwungen wäre, uns jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Lasst uns nicht fixiert sein auf die Gaben Gottes, sondern auf Gott selbst. Und damit sind wir bei der zweiten Lektion, beim zweiten Aspekt, über den wir nachdenken sollen, im Blick auf Segen, nämlich die Unverdienbarkeit des Segens. Wenn wir uns die Geschichte von Josef jetzt ein bisschen genauer anschauen, dann merken wir, eine Sache ist sehr offensichtlich, nämlich Segen und Erfolg im Leben von Josef ist unverdient. Segen und Erfolg im Leben von Josef ist nichts, was er sich aus eigener Kraft in irgendeiner Form verdient hätte. Und selbst der Pharao hat es kapiert. Selbst der Pharao hat es verstanden, indem er sagt an einer Stelle in Vers 39, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, weil Gott dir diese Einsichten geschenkt hat, deshalb habe ich dich zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten gemacht, weil Gott gehandelt hat in deinem Leben. Und Josef war das sehr bewusst, dass es nicht sein eigenes Verdienst war, sondern Gottes gnädiges Geschenk in seinem Leben. Wir haben an den letzten Sonntagen immer wieder Bezug genommen auf diesen großartigen Vers am Ende der Geschichte von Josef, Kapitel 50, Vers 20, wo er im Rückblick sagt zu seinen Brüdern, ihr habt das Böse gemeint mit mir, ihr wolltet mir an den Kragen, aber Gott hat es gut gemeint, Gott hat gesegnet, Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Josef wusste, wem er den Segen zu verdanken hatte. Und in unserem Text kommt es nochmal sehr schön zum Ausdruck, an der Stelle, wo Josef seinen zwei Söhnen Namen gibt. Vers 51 und 52, lese euch das nochmal. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott, sprach er, hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und den anderen nannte er Ephraim, denn Gott, sprach er, hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Das heißt, Josef war sich sehr bewusst, dass der Segen, dass er überhaupt zwei Söhne hat und der Segen, dass er in der Position gelandet ist, dass es Gott zu verdanken hat, dass Gott derjenige war, der gehandelt hat. An keiner Stelle in der Geschichte sagt Josef, hey, wisst ihr was? Kein Wunder, dass Gott mich gesegnet hat. Ja? Er ist doch die logische Folge. Na, ich war ihm so treu. Ja? Ich habe ihm mit so viel Hingabe irgendwie die Stange gehalten. Ich habe ihm weiter vertraut. Na, ich war so standhaft, als die Frau von Potiphar mir an die Wäsche wollte. Ich habe mich an seinen Maßstäben orientiert. Ich habe ethisch bin ich ihm gefolgt. Na, ich habe es gut gemacht. Kein Wunder, dass Gott mich segnet. Na, was hätte er anderes tun sollen, als mich segnet? Ja, weil ich habe ja alles richtig gemacht. An keiner Stelle drückt Josef das aus, sondern er drückt aus, ich bin an dem Punkt in meinem Leben gelandet. Ich habe diesen Erfolg gefeiert, weil Gott es mir hat auf unverdiente Art und Weise hat zukommen lassen. Und wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns Erfolge feiern lässt, dann sollte das dazu führen, dass wir dankbarer werden. Und Josef drückt durch die Namensnennung seiner Söhne aus, dass er Gott dankbar ist. Das ist seine Perspektive. Das Problem ist, Dankbarkeit ist oft nicht so ausgeprägt bei uns. Und es hat was mit einer Tendenz zu tun, mit einer Tendenz unseres Herzens. Vor 2 Wochen ging es um die Frage, wie gehen wir mit Leid um? Und wir haben uns die Frage gestellt, wie ordnen wir das ein, wenn wir das Gefühl haben, Gott hat uns vergessen? Und die Gefahr ist, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott uns vergessen hat, dass wir dann sofort denken, okay, was ist falsch gelaufen bei mir? Was habe ich falsch gemacht? Wo war ich ihm nicht gehorsam? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo liegt der Grund, dass Gott sich jetzt ein Stück von mir entfernt hat? Was ist das Problem? Und wir schauen auf uns. Wir suchen das Problem bei uns. Und das mag manchmal gut sein, aber das sollte nicht immer der erste Gedanke sein. Ja? Gott handelt nicht so, wie ich mir das vorstelle, also habe ich bestimmt einen Fehler gemacht. Das ist eine falsche Kategorie. So, und jetzt übertragen wir das auf unser Thema heute. Genau dieselbe Herzenseinstellung haben wir, wenn Gott uns segnet. Sofort geht der Blick auf uns und wir sagen, naja, hey, was habe ich denn so toll gemacht, dass Gott mich eigentlich jetzt hier segnen muss? Ah, stimmt, ja, ich bin ja so treu und auch hingegebener als die anderen. Und ich bin so richtig, ich habe so richtig Feuer für Jesus. Und ja, eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, dann kann Gott ja eigentlich gar nicht anders, als mich zu segnen, ne, weil ich so toll bin. Und versteht ihr? Und egal, ob wir Leid erfahren oder Segen erfahren, unser Herz fokussiert sich immer sofort auf uns. Und entweder wir sind dann total niedergeschlagen und denken, wow, wir haben jetzt irgendeine Sünde begangen und deswegen hat Gott sich entfernt. Oder wir denken, hey, wir sind so toll und jetzt hat Gott uns gesegnet. Aber das sind die falschen Kategorien. Immer sich auf sich selbst zu fokussieren, das kann es nicht sein. Ich möchte an der Stelle was betonen, was mir trotz allem wichtig ist. Ich möchte betonen, dass Gott natürlich als Antwort auf unseren Gehorsam segnet, sehr oft segnet. Also was ich nicht transportieren will, ist, dass unser Gehorsam und Gottes Segen so zwei Dinge sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Segen ist auch eine Folge des Weges, den wir mit Gott gehen. Ich möchte, dass das ankommt bei euch. Segen ist eine Folge davon, dass wir in der Nähe Gottes leben, überhaupt keine Frage. Und das sehen wir auch bei Josef. Josef lebt mit Gott, Josef rechnet mit Gott, Josef hat Gemeinschaft mit Gott, Josef ist Gott gehorsam, Josef hält sich an die Maßstäbe Gottes und der Segen ist auch eine Folge dieses Gehorsams. Aber wir dürfen nicht den falschen Schluss ziehen und sagen, wenn wir gehorsam sind, dann ist Gott gezwungen, uns zu segnen. Das ist der Fehlschluss in dieser Logik. Gott ist nicht gezwungen, uns zu segnen, sondern Gott segnet immer aus Gnade, immer unverdient. Miroslav Volf hat an der Stelle einen zweiten Begriff geprägt. Er hat vom Weihnachtsmann Gott gesprochen und hier sagt er, wenn wir denken, dass Gott uns gezwungenermaßen segnen muss, dann denken wir von Gott fälschlicherweise als eines Kuhhandelgottes. Gott ist ein Kuhhandelgott. Ja? Gott ist ein Gott, mit dem wir einen Deal machen. Okay, Gott, ich bringe meinen Gehorsam. Ne, ich tue was für dich, ich hau mich rein für dich, Ich streng mich an für dich und dann erfüllst du deinen Teil des Deals und dann segnest du mich. Versteht ihr? Das ist ein Kuhhandel. Gott, hier ist mein Part X und dann erwarte ich von dir deinen Part Y. Wir schließen einen Deal mit Gott. Aber so können wir mit Gott nicht umgehen. Gott ist kein Kuhhandel, Gott. Es gibt einen Film mit dem Titel Amadeus. Da kommt es sehr gut, vielleicht kennt ihr den sehr gut zum Ausdruck. Da geht es unter anderem um einen Musiker namens Salieri. Großer Konkurrent von Mozart, ja, deshalb heißt der Film Amadeus. Und dieser Salieri, der versucht mit Gott einen Kuhhandel abzuschließen. Er geht auf die Knie und an einer Stelle kniet er so vor einem Kruzifix und bittet Gott und sagt, mach mich zu einem der erfolgreichsten Musiker, einem der größten Komponisten, das will ich werden. Mach mich unsterblich durch meine Musik. Und wenn du das tust, ich verspreche dir, ich werde dir gehorchen, ich werde dir meine Keuschheit geben, meinen Fleiß, meine Demut, ich werde meine Nächsten lieben zu jeder Stunde, an jedem Tag meines Lebens. Ich erfülle meinen Teil des Deals und du erfüllst deinen. Und die Tragik ist am Ende, dass Salieri nicht damit klarkommt, dass Gott seinen Segen unverdienterweise über den unmoralischen Mozart ausschüttet, der tatsächlich unsterblich wird. Und Salieri kommt damit nicht klar, weil er Erfolg und Segen zu seinem Götzen gemacht hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich sagen will, ist, diese Art von Kuhhandel, die funktioniert mit Gott nicht. Das ist eine falsche Vorstellung von Gott und die sollten wir ausmerzen in unserem Herzen, dass wir nicht das Gefühl haben, ich bringe irgendwas und dann ist Gott gezwungen, mich zu segnen. Wir können uns Gottes Segen nicht verdienen, wir haben kein Anrecht drauf. Und deshalb sollten wir auf Segen und Erfolg mit Dankbarkeit reagieren und nicht mit Stolz. Wir sollten demütig und dankbar Segen annehmen und nicht uns stolz auf die Schulter klopfen, als hätten wir ihn uns selber verdient. Und Paulus bringt es in 1. Korinther 4, Vers 7 sehr gut zum Ausdruck. Er sagt, ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Alles. Ihr Lieben, alles. Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes. Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Ich fordere euch heraus, dass ihr heute oder in den nächsten Tagen mal euer Leben unter die Lupe nehmt. Mal unter den Scanner legt und euch die Frage stellt, wo sind Bereiche, wo Gott mich wirklich gesegnet hat? Wo Gott dabei ist, mich in grandioser Weise zu segnen. Und dann werdet mal ganz neu dankbar für diese Elemente eures Lebens, wo Erfolg und Segen Gottes spürbar und fühlbar und sichtbar ist. Und seid dankbar dafür. Und macht euch bewusst, ihr habt es nicht verdient. Wir haben ganz andere Dinge von Gott verdient als Segen. Aber er schenkt ihn uns in seiner Gnade trotzdem. Und lasst uns ganz neu dankbar werden für die Bereiche in unserem Leben, wo das zutage tritt, wo Gottes unverdiente Gnade am Wirken ist. Und damit kommen wir zum dritten Aspekt im Blick auf den Segen, nämlich den Zweck des Segens. Wenn Gott uns segnet, dann sind wir aus biblischer Perspektive nie nur Empfänger des Segens, sondern wir sind immer solche, die den Segen auch weitergeben sollen. Und zwar großzügig. Und auch das sehen wir im Leben Josefs. Gott segnet ihn, Gott schenkt ihm Erfolg, Gott macht ihn zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten, aber das ist kein Selbstzweck. Es ist nicht der Selbstzweck, ne, dass Josef ihm gesagt, hey, super, ne, ich bin jetzt total reich und total einflussreich und das genieße ich jetzt. Sondern Gott hat ganz andere Ziele. Der Zweck des Segens im Leben Josefs ist der, dass andere gesegnet werden, dass er zum Retter wird, von einer ganzen Nation, und wir haben das gehört von vielen, vielen anderen Völkern, die während dieser Hungersnot, dieser humanitären Katastrophe nach Ägypten kommen und in der Lage sind, Korn zu kaufen, weil Josef von Gott in die Position gebracht wurde, Vorkehrungen zu treffen und das alles zu regeln. Der Segen im Leben Josefs hat das Ziel, dass andere gesegnet werden. Das ist das biblische Prinzip. Und es findet sich übrigens schon beim Urgroßvater von Josef. Das ist wieder so eine große, schöne Linie, die sich durch die Bibel zieht. Ne? Der Kollege, der Urgroßvater von Josef hieß Abraham. Den kennt er. Und diesem Abraham hat Gott mal Folgendes gesagt. Er hat zu ihm gesagt in 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Aber dann kommt kein Punkt, sondern kommt ein Komma. Na, das hört nicht hier auf. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen, sondern es geht weiter und du sollst ein Segen sein. Das ist das biblische Prinzip. Gott segnet, damit wir segnen, damit wir zu Segensträgern werden. Und wir boykottieren dieses Prinzip, wir boykottieren dieses biblische Prinzip, wenn wir uns nur darauf fokussieren, Gott, kannst du mir gut tun? Kannst du mein Problem hier mal lösen? Könntest du mir bitte diesen Wunsch erfüllen? Könntest du mir in der Sache ein bisschen Erfolg schenken? Wir boykottieren das biblische Prinzip, wenn das alles ist, was wir im Fokus haben. Gott will uns gut tun, aus dem Grund, dass wir in die Lage kommen, anderen gut zu tun. Das ist seine Perspektive. Und deshalb ergeben sich, wenn Gott dich segnet, und das ist ja unsere Frage, wenn Gott dich segnet, ergeben sich folgende Fragen. Erstens, was tue ich denn mit dem Segen Gottes? Zweitens, wie multipliziere ich den Segen Gottes? Drittens, wie kommen die Gaben, die Gott in mein Leben gibt, wie kommen die anderen zugute? Wie profitieren andere von dem, was Gott mir schenkt? Und das können wir jetzt ein bisschen konkreter machen. Wie kommt dein persönlicher Erfolg, in welchem Bereich auch immer, wie kommt dieser persönliche Erfolg anderen zugute? Dein beruflicher Erfolg, dein finanzieller Erfolg, der finanzielle Segen, der in dein Leben fließt, der materielle Segen, der geistliche Segen, wie kommt das anderen zugute? Wenn du gesegnet bist mit Zeit von Gott, vor allem mit sogenannter freier Zeit, wie kommt diese Zeit anderen zugute? Wie kommt dieser Segen in das Leben von anderen Menschen? Wenn Gott in seiner Gnade dir ein schönes Familienleben schenkt, egal ob du Großvater, Großmutter, Vater, Mutter oder Kind bist, wenn Gott dir ein gesegnetes, schönes Familienleben schenkt, wie kommt das Menschen zugute, die so eine Art von Familienleben nicht kennen? Versteht ihr, was es bedeutet, Segen weiterzugeben? Kreativ, dort, wo Segen spürbar ist, wenn ihr euer Leben begutachtet, und dort, wo ihr Segen identifiziert, wie kommt das anderen zugute? Martin Luther benutzt an der Stelle das Bild vom fließenden Wasser. Er sagt in einer seiner Schriften Folgendes: Von Christus her fließen die Güter Gottes zu uns. Von uns aus sollen sie denen zufließen, die sie brauchen. Und zwar ebenso völlig. Gottes Gaben, Gottes Segen fließt hinein in unser Leben. Aber wir sollen jetzt nicht ein überdimensionaler Stausee werden, sondern wir sollen das weitergeben. Es soll nicht bei uns irgendwie an eine Mauer stoßen, sondern es soll durchfließen, durch uns hin zu anderen. Und ich muss denken, wir haben so eine neue, coole Senseo-Kaffeemaschine, orange, in unserem Büro. Und da gibt es so einen Wassertank hinten. Ne? Ihr kennt die vielleicht, so einen Wassertank. Wenn ich das Wasser da 2-3 Tage drin stehen lasse, ist das nicht so toll, weil das schmeckt dann abgestanden und ne, ist eigentlich nicht mehr genießbar, so wirklich. Was passieren muss, ist, das Wasser muss aus diesem Wassertank irgendwie durchfließen, durchgepresst werden, durch diese Mechanik, durch die Pads, in eine Tasse, damit ein schöner Kaffee für mich rauskommt. Damit Segen am Ende rauskommt, muss das weiterfließen. Wenn es im Wassertank bleibt, ist schlecht. Und das ist das Bild, vielleicht bleibt euch das hängen, das ist das Bild für unser Leben. Dort, wo Segen in unser Leben kommt, müssen wir ihn erstens wahrnehmen, ihn dankbar wahrnehmen, aber dann muss er weiter. Wir erfüllen den Zweck des Segens aus Gottes Perspektive erst, wenn er weiterfließt. Und es ist eine dauerhafte, kreative Aufgabe, der wir uns stellen müssen, nachzudenken, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin als Einzelne und als Gemeinde? Zu sagen, okay, wir haben verstanden, Segen ist nicht in erster Linie für uns, sondern Segen fließt zu uns, damit er weiterfließt zu anderen. Und wenn wir das verstanden haben, können wir ganz neu anfangen nachzudenken, wie das wirklich passiert. Das erfordert ein bisschen Arbeit, aber das ist das, was Gott möchte. Deshalb schenkt er Segen, damit andere davon profitieren. Unsere Ausgangsfrage war, wie gehen wir geprägt vom Evangelium, geprägt von der Gnade Gottes mit Segen und Erfolg um? Das war unsere Ausgangsfrage. Und ein paar Perspektiven habe ich versucht, euch aufzuzeigen, aber letztlich lässt sich die Frage erst dann richtig beantworten, wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich der größte Segen in unserem Leben? Was ist das größte Zeichen der Liebe Gottes in unserem Leben? Die kurze Antwort ist Jesus Christus. Der größte Segen in unserem Leben ist, dass Jesus kommt, dass Jesus an unserer Stelle für unsere Schuld stirbt, dass er für uns von den Toten aufersteht und dass er, und das sagt uns das Neue Testament auch, dass er in uns lebt. Das ist der größte Segen, den wir haben in unserem Leben. Paulus hat es im Galaterbrief mal so ausgedrückt. Er sagt, für jede Person, die Jesus nachfolgt, gilt Folgendes. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den ihr fassen könnt. Ich kann ihn nicht komplett fassen. Es ist eins dieser großen, unbegreiflichen Dinge, die Gottes Wort uns sagt. Aber ich glaube, dass diese Wahrheit, dass Jesus Christus in mir lebt, eine Wahrheit ist, die mir hilft, besser mit Segen umzugehen. Ich versuche zum Schluss zu erklären, warum. Wenn Jesus als der große Segen in uns lebt, wenn er als der große Segen in uns gegenwärtig ist, wenn er den Segen in uns verkörpert und uns diesen Segen schenkt, ist es dann nicht völlig normal, dass dieser Jesus, der in uns lebt, diesen Segen durch uns weitergeben will? Ist das nicht Teil dieses Bildes, das Paulus hier verwendet? Christus in uns. Und wenn wir das verstanden haben, dann merken wir, Jesus will in uns handeln. Er will selbst handeln durch uns. Er gibt uns Segen und er gibt den Segen auch durch uns weiter. Und wir sind nur das Werkzeug. Und das ist so ein Gedanke, der übersteigt unsere Vorstellungskraft. Aber er ist unglaublich wichtig. Wir sind Arme und Beine und Hände und Ohren und Münder von Jesus. Er lebt in uns und verbreitet dadurch Segen durch uns. Das will er, weil er in uns lebt. Luther hat gesagt, wir sind kleine Christusse. Und ich glaube, dass es lebensverändernd ist, wenn man in der Art und Weise mit Segen umgeht und als Christ lebt, indem man sagt, halt mich jetzt nicht für arrogant, aber ich bin kleiner Christus. Ich glaube, dass das gesund ist. Wenn man die großen Kategorien noch parat hat, ich bin ein kleiner Christus. Und so will ich mit Segen umgehen. Wenn Gott mich segnet, dann will ich mir bewusst sein, der größte Segen ist Jesus in mir. Und dieser Jesus in mir will diesen Segen freisetzen für andere. Und jetzt stellt euch zum Schluss vor, was passieren würde, wenn wir alle immer mehr zu Menschen würden, die Segen und Erfolg nicht vergötzen, nicht vergöttern, sondern wenn wir Segen in unserem Leben wahrnehmen, ihn demütig und dankbar annehmen und dann jede erdenkliche Chance nutzen, als Einzelne und als Gruppen und als Gemeinde, diesen Segen als Hände und Füße und Münder Jesu weiterzugeben. Hinein in eine Welt, die es braucht, hin zu unseren Freunden, Bekannten, Nachbarn, Gemeindemitgliedern, die diesen Segen, den Gott uns unverdient geschenkt hat, die diesen Segen auch brauchen. Dazu will Gott uns benutzen. Das ist der ultimative, der große Zweck des Segens. Amen.